Ein leises Kichern entfuhr Stilgar. Sie hätten einen guten Naib abgegeben, Leto. Ich bin bereits ein Naib. Der Naib der Naibs. Vergiss das nie. Ihrem Wunsch gemäß, Milord. Stilgar schluckte und erinnerte sich an den Bericht seines Arifa. Er dachte, ich sann einmal darüber nach, ihn zu töten. Jetzt ist es zu spät. Sein Blick fiel auf das Gefäß, ein goldenes Fläschchen mit grünem Verschluss. Das ist das Wasser meines Stammes. Und das meine, erwiderte Leto. Ich befehle dir, die Inschrift an der Seite zu lesen, und lies sie laut, damit jeder sie hören kann. Stilgar schaute fragend Ghanima an. Sie erwiderte den Blick mit einem Anheben des Kinns, und in ihm lag eine Kälte, die ihn erschauern machte. Legten diese beiden Satansbraten es etwa darauf an, dass er sich auf seine eigenen Fehler auch noch die Antwort gab? »Lies vor«, sagte Leto. Er deutete auf das Gefäß. Mit gemessenen Bewegungen erklomm Stilgar die Stufen. Er beugte sich nieder und las mit lauter Stimme. »Dieses Wasser ist die höchste Essenz, eine Quelle nach außen strömender Kreativität. Obwohl es bewegungslos ist, ist es doch die Ursache aller Bewegung.« Stilgar flüsterte. »Was hat das zu bedeuten, Milord?« Er fühlte sich von diesen Worten ehrfürchtig berührt, als hätten sie in ihm etwas zum Schwingen gebracht, von dem er nie geahnt hätte, dass es existierte. »Der Körper Muad'Dibs ist gleich der leeren Hülle eines Insekts«, sagte Leto. »Er meisterte die innere Welt, während er die äußere zuschanden machte. Und dies führte zur Katastrophe. Er meisterte die äußere Welt, während er die innere ausschloss, und dies lieferte seine Nachkommen den Dämonen aus. Das goldene Elixier wird vom Wüstenplaneten verschwinden, aber dennoch blüht Muad'Dibs Saat auf. Und sein Wasser wird unser Universum bewegen.« Stilgar senkte den Kopf. Mystische Äußerungen dieser Art erzeugten in ihm stets ein quälendes Gefühl. Er war ein Mann der Praxis. »Der Anfang und das Ende sind eins«, fuhr Leto fort. »Du lebst von Luft umgeben, ohne sie zu sehen. Eine Phase hat sich geschlossen. Aus ihrem Innern heraus erwächst ihr Gegenteil. Wir steuern auf einen Kralischek zu, und alles, was er übrig lässt, wird sich verändert haben. Du hast die Gedanken in deinem Kopf gespürt. Deine Nachkommen werden sie in den Bäuchen spürbar werden. Kehre zum Siege Tabar zurück, Stilgar. Gurney Halleck wird zu euch kommen, als mein Stellvertreter in eurer Ratsversammlung.«
»Trauen Sie mir nicht, Milord?«
fragte Stilgar. »Hundertprozentig, sonst würde ich Gurney nicht zu euch schicken. Er wird beginnen, die neuen Kräfte zu sammeln, die wir bald benötigen werden. Ich vertraue auf deinen Treueschwur, Stilgar. Du kannst nun gehen.« Stilgar verbeugte sich tief, ging die Stufen hinab, wandte sich um und verließ die große Halle. Die anderen Naibs nahmen seinen Schritt auf und schlossen sich ihm an, getreu der alten Fremen-Maxime folgend, dass der Letzte der Erste sein würde. Als sie gingen, bestürmten einige von ihnen Stilgar mit Fragen wie: Was hatte das zu bedeuten, Stil? Was bedeuteten die Worte über Muad'Dibs Wasser? Leto sagte zu Fardadden: Hast du alles protokolliert, Schreiber?
Ja, Milord.
Meine Großmutter erzählte mir, dass sie dich in allen Techniken der Bene Gesserit ausgebildet hat. Das ist gut. Ich möchte nicht, dass du einfach nur schreibend neben mir stehst.
Wie Sie befehlen, Milord.
Komm her und stell dich vor mich. Fardadden gehorchte. Er war über Jessicas Ausbildungsstunden dankbarer als je zuvor. Wenn man die Tatsache akzeptierte, dass Leto nichts Menschliches mehr besaß, keine menschlichen Gedanken mehr dachte, würde der Kurs seines goldenen Pfades auf jeden anderen lediglich furchterregend wirken. Leto schaute zu Fardadden auf. Die Wachen standen weit genug entfernt, um seine Worte nicht verstehen zu können. Lediglich die Höflinge des inneren Zirkels waren in unmittelbarer Nähe, aber auch sie blieben respektvoll im Umkreis der Stufen. Ghanima kam näher und legte einen Arm auf die Lehne des Throns. »Du hast dich noch nicht dazu bereit erklärt, mir deine Sadokar zu geben«, sagte Leto. »Aber das wirst du tun.«
»Ich schulde dir viel«, sagte Fardadden. »Aber nicht das.«
»Du glaubst, sie würden sich nicht gut mit meinen Fremen verstehen?«
»Ebenso wie Tikanik und Stilgar.«
»Du weigerst dich also?«
»Ich warte auf dein Angebot.«
»Dann werde ich mein Angebot machen. Ich weiß, dass du es niemals wiederholen wirst. Ich bete darum, dass meine Großmutter gute Arbeit geleistet hat, dass du darauf vorbereitet bist, mich zu verstehen.«
»Was soll ich verstehen?« In jeder Zivilisation gibt es ein vorherrschendes Mysterium, sagte Leto. Es entwickelt sich zwangsläufig zu einer Barriere gegen jegliche Art von Veränderung. Das führt dazu, dass vernünftige Generationen den Bedrohungen des Universums unvorbereitet ausgeliefert sind. Alle Mysterien sind sich darin einig. Sie alle erzeugen Barrieren, ganz gleich, ob es sich in ihnen um religiöse, um die eines heldenhaften Führers, die des Messias, solche der Wissenschaft und Technik oder solche der Natur handelt. Wir leben in einem Imperium, das von einem solchen Mysterium geformt wurde und wissen, dass es auseinanderfällt, weil die meisten Leute es nicht verstanden, zwischen diesem Mysterium und dem Universum zu unterscheiden. Du siehst also, Mysterien sind wie eine dämonische Besessenheit. Sie tendieren dazu, das Bewusstsein und das Leben des Beobachters ganz zu übernehmen.
Aus deinen Worten spricht die Weisheit deiner Großmutter, sagte Verdaden.
Nun gut, Väter. Sie hat mich danach gefragt, ob ich zu den Verdammten zähle. Ich gab ihr eine negative Antwort. Das war mein erster Verrat. Du siehst, dass Ganima der Besessenheit entging, aber ich nicht. Man hat mich dazu gezwungen, unter dem Einfluss von Mélange meinem inneren Leben ein Gleichgewicht zu verleihen. Ich musste die aktive Kooperation jener, die in mir leben, erreichen. Indem ich das tat, entging ich dem Allerschlimmsten und wählte mir einen dominierenden Helfer, den mir das innere Abbild meines Vaters zeigte. Ich selbst bin weder dieser Helfer noch mein Vater, aber ich bin auch nicht mehr der zweite Leto.
Erklär mir das bitte.
Du bist von einer bewundernswerten Direktheit, sagte Leto. Ich bin eine Gemeinschaft, in der jemand dominiert, der uralt ist und über große Macht verfügt. Er war der Stammvater einer Dynastie, die seit 3000 Jahren überdauert hat. Sein Name war Harum, und bis seine Linie in den angeborenen Schwächen und dem Aberglauben der Nachkommenschaft versank, strebte sein Volk einem rhythmischen Höhepunkt entgegen. Sie bewegten sich unbewusst nach dem Wechsel der Jahreszeiten. Sie brachten Individuen hervor, die kurzlebig, abergläubisch und von einem Gottkaiser leicht zu leiten waren. Insgesamt gesehen waren sie aber doch ein starkes Volk. Ihr Überleben als Spezies wurde zur Gewohnheit.